zur Sache auf NDR 1 Welle Nord.
Was für ein traumhaftes Wochenende. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass wir für heute Abend in die Zur Sache-Sendung unseren Gartenexperten Thomas Balster eingeladen haben. Hallo Thomas.
Hallo Michaela.
Ja, immer wenn es ums Thema geht, was blüht denn da, was kann ich wo pflanzen, wie dünge ich richtig und vieles mehr, dann ist Thomas Balster gefragt. Wir sind inzwischen beim Du bist ja quasi schon Stammgast hier im Studio. So ist es auch kein Wunder, dass wir schon, bevor es überhaupt losgeht, hier mit unseren 2 Stunden rund um Garten, Balkon und Zimmerpflanzen eine Flut von E-Mails haben. Wir sehen zu, dass wir die alle beantworten. Wenn Sie es jetzt erst mitgekriegt haben, können Sie natürlich ruhig trotzdem noch weiter mailen an zursache@wellenord.de. Was hast du eigentlich gemacht, Thomas, bei dem schönen Wetter heute mal den eigenen Garten beackert?
Das war richtig schön.
Okay, ich glaube, wir haben im Moment noch ein kleines Mikrofonproblem, aber wir haben ja noch 2 Stunden, das kriegen wir noch gebacken. Also ich war heute Morgen in aller Frühe schon auf dem Flohmarkt, da habe ich mit meiner Tochter einen Stand gehabt, so schön sonnig und... Ja, das auch tagsüber war. So eisig war der Wind heute Morgen um 7 noch. Außerdem war es ja eigentlich erst 6. Also warme Tage, kalte Nächte. Darum geht es auch in unserer Hörerfrage. Da will nämlich jemand Kartoffeln pflanzen. Damit legen wir gleich los nach Musik von Stevie Wonder und Paul McCartney. Ich bin Michaela Aßmann. Einen schönen Sonntagabend zusammen. Zur Sache am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord. Heute geht es 2 Stunden lang um den Garten im Frühling. Zwischendrin hören wir auch mal rein, wie es beim Handball läuft. Da geht es für Flensburg zu Hause um den Einzug ins Viertelfinale gegen Brest. Dazu schalten wir nach 19 Uhr live nach Flensburg. Aber zurück zum Garten. Ich habe schon gesagt, wir haben jede Menge Fragen an unseren Experten Thomas Balster bekommen. Ich lege mal los mit einer, die uns Johannes Borgsmeier geschickt hat an zursache@wellenord.de. Er schreibt, moin Herr Balster, es ist so schön geworden, kann meine Linda schon in die Erde, da er in die Erde schreibt und nicht unter die Erde, vermute ich, redet von der Kartoffel.
Ich denke auch, dass das keine friedhofsgärtnerische Frage ist. Nee, ab 9 Grad Bodentemperatur können Kartoffeln schon gepflanzt werden, aber das ist in den meisten Regionen eigentlich erst, zumindest in Schleswig-Holstein, Mitte bis Ende April der Fall. Gerne noch ein bisschen warten. Dann die Kartoffeln nicht tiefer in die Erde stecken, als die Knolle dick ist. Der Abstand von Reihe zu Reihe beträgt so ungefähr 75-80 cm, in der Reihe 30-35 cm. Aber was er jetzt schon machen kann, als Starthilfe jetzt schon mal reife Komposterde mit einarbeiten. Und wenn die Pflanzen dann später, wie gesagt erst Mitte April durchstarten, 10 cm groß sind oder Minusgrade drohen, dann wird das erste Mal angehäufelt. Also ruhig noch ein bisschen warten, 9 Grad, das dauert, wir sollen noch Bodenfrost kriegen und bis dahin noch ein bisschen ausharren.
Geduld, okay. Genau. Ums Thema richtige Jahreszeit geht es auch in der Mail von Erika Schröder-Linau. Sie kommt aus Pinneberg und schreibt, hallo Herr Balster, mit der Gartenarbeit bin ich fast fertig, da ist sie mir übrigens um einiges voraus. Kann ich bereits meine Sommerblumen aussehen? Letztes Jahr war ich später dran, vieles blühte leider nicht. Danke für die Antwort.
Jo, das kann sie. Also an Ort und Stelle aussehen, das geht sehr wohl bei den robusten einjährigen Sommerblumen. Also dazu gehören beispielsweise Klatschmohn, die Ringelblume, das Schlafmützchen, die heißt echt so, die Schleifenblume, die Duftwicken und Kornblumen. Da ist es durchaus möglich, rein ins Beet und dann hat man auch einen schönen Sommerblumenflor in diesem Jahr.
Okay, also sie kann schon loslegen. Ja. Von Fehmarn hat uns eine Frage erreicht von Roland Preisler. Er hat Kummer mit seinen Blumenzwiebeln und schreibt, hallo, in unserem Garten wachsen viele Blumenzwiebeln. Die Blüte wird jedes Jahr mickriger. Woran kann das liegen? Mir fällt nichts ein. Die Zwiebeln sind vor 3 Jahren gepflanzt worden. Die müssten ja eigentlich noch...
Ja,
so richtig knackig sein.
Aber was man wirklich oftmals vergisst, auch Blumenzwiebeln haben Hunger und brauchen was zu futtern. Also das Düngen ist wichtig, nicht erst dann, wenn das Laub eingezogen wird, sondern schon zur Hauptblütezeit eigentlich. Und da kann man mit einem mineralischen Dünger, mit einem mineralisch-organischen Dünger gut was machen, der Kalium betont ist, aber auch ein bisschen Stickstoff hat. Und wenn man dann zur Blütezeit düngt, haben die Pflanzen später, die Zwiebeln, die Möglichkeit, die Reservestoffe einzulagern, die sie brauchen für die Blüte im nächsten Jahr. Düngen ist wichtig, daran wird es liegen. Und bitte, bitte auch Blumenzwiebeln bei der Gelegenheit nicht frühzeitig zurückschneiden, wenn die Blüte weg ist und das Laub noch grün ist. Dann nicht zurückschneiden, sondern erst dann, wenn das Laub wirklich eingetrocknet ist. Ich denke aber, in diesem Fall liegt es wirklich daran,
Dünger.
Am Dünger.
Okay. Frage in eigener Sache. Woran kann ich mir eigentlich merken, wo ich Zwiebeln hingesetzt habe? Mhm. Also wenn es noch nicht zu sehen ist, dann ist ja logisch. Aber weil ich buddel dann immer weiter und dann ganz oft habe ich mir schon welche kaputt gestochen dabei.
Ja, das stimmt. Vielleicht abstecken, das ist gar nicht das Schlechteste. Und es gibt
so
mittlerweile Menschen, das stimmt, die vermessen da schon GPS.
Oha.
Aber das halte ich für ein bisschen übertrieben. Foto machen ist nicht schlecht, dann
das
kann man es einordnen.
Ja.
Foto machen nach Möglichkeit, irgendwo schön hinhängen, dann hat man zumindest so grob schon mal die Möglichkeit einzuordnen, wo es denn war. Geht mir genauso und dann kann man es einordnen.
Das beruhigt mich ja schon mal, dass ich damit nicht alleine bin. Sie können Ihre Frage auch telefonisch stellen. Unsere Hotline, das ist die 08096 66 66.
Ja, Petersen, hallo. Ich habe folgende Frage und zwar der Rasen. Mein Rasen ist richtig schön vermoost und man sieht kaum noch Grashalme daraus, aber ich glaube, trotzdem ist er noch gut. Kann ich den jetzt schon vertikutieren und geht das mit allem Vertikutieren durch oder soll man das zweimal durchführen?
Wenn der Rasen besonders vermoost ist, kann man das auch mehrmals machen. Wichtig ist, dass das Gras nach Möglichkeit schon stark wachsen sollte. Also gerne ruhig auch noch mal 2-3 Wochen warten, bis die Bodentemperaturen hoch genug sind. Dann den Boden so bearbeiten mit dem Vertikutierer oder den Rasen. Das ist keine Fräse, das ist nur oberflächlich.
Ich wollte sagen, man kann ja die Tiefe, bei meinem kann man die Tiefe einstellen, wie tief der so rein soll.
Dass er nur oberflächlich angekratzt wird und dann fährt man eine Längs- und Querrichtung. Das reicht im Prinzip dann einen Durchgang durchzuführen. Was viel wichtiger ist, dass man erst kurz mäht, dann vertikutiert und anschließend gut düngt. Und wenn man gut düngt und die Gräser gut wachsen, dann unterbleibt das Mooswachstum. Moos wächst eben auch in der kalten Jahreszeit sehr gut bei niedrigen Bodentemperaturen. Wenn man so verfährt, wächst sich's sehr schnell zurecht. Aber Vorsicht, wenn man Dünger verwendet, dann muss das ein ausgewogener mineralisch-organischer Dünger sein, der langsam seine Nährstoffe abgibt. Also wenn man zu schnell wirkenden Blaukorndünger verwenden würde, dann wird das sozusagen schnell verpuffen.
Mhm.
Das wäre falsch. Wenn man so verfährt, ruhig noch zwei Wochen warten bei ausreichend hohen Bodentemperaturen, dann sieht der Rasen anschließend aus wie neu. Und wichtig, er muss relativ abgetrocknet sein. Zu feucht bringt gar nichts. Und von daher, ich merke das auch, je älter man wird, umso schneller möchte man loslegen.
Ja, es juckt. Ich habe auch schon etliche im Einsatz gesehen, etliche Vertikutierer.
Genau.
So ist es nicht.
Geht auch, aber im Prinzip ist es so, wenn die Bodentemperaturen höher sind, dann wächst das Gras auch schneller. Und da kann man auch gerne noch ein bisschen warten. Und dann kriegt man das gut in den Griff.
Und vorher mähen, das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Ich
hätte
nämlich jetzt so losgelegt.
Recht kurz mähen, nicht zu kurz, dann erst vertikutieren, dann anschließend düngen und fertig. Und eins habe ich noch vergessen, bei schweren Böden gerne auch mal aerifizieren. Also die Grabegabel nehmen, mehrere Zentimeter tief einstechen.
So Löcher
und anschließend
reinmachen.
Löcher reinmachen, ein bisschen besannen. Ist ja auch so eine typische Rentneraufgabe, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Geht auch bei jüngeren Menschen. 3-4 Mal pro Quadratmeter. Und das bringt wirklich viel, dass man nach unten die Drainagemöglichkeit hat, dass das Wasser abfließen kann. Auf schweren Böden bringt das eine ganze Menge.
Und spart das Fitnessstudio.
Genau, so ist das. Viel Erfolg.
Noch bis 20 Uhr beantwortet Thomas Balster Ihre Fragen. Stellen Sie sie ruhig an zur Sache @wellenord.de. Der Garten im Frühling. Darum geht es heute Abend in zur Sache. Zu Gast ist unser Gartenexperte Thomas Balster. Ich habe gestern schon angefangen, meine Rosen zurückzuschneiden. Was heißt schon? Ich habe ja von dir gelernt, Thomas, einen deiner Leitsätze. Zeit für den Rosenrückschnitt ist immer dann, wenn die Forsythien gelb strahlen.
Genau.
Zum Thema Rosen haben uns auch gleich mehrere Fragen erreicht. Ich fange mal an mit Franz Spahr aus Kiel. Er schreibt, in meinem Kleingarten wachsen viele tolle Rosen, sehr kleine Strauch- und Kletterrosen. Wie schneide ich die? Hab den Garten neu übernommen und wenig Ahnung. Was muss ich grundsätzlich beachten? Und bevor du loslegst, Thomas, dazu passt nämlich auch noch die Frage von Berit Oldenburg aus Flintbeck. Sie hat gemailt an zur Sache @wellenord.de und sagt, ich habe 2 alte Rosenstöcke, die auch dringend einen kräftigen Rückschnitt vertragen könnten. Kann ich das jetzt schon machen oder sollte ich lieber noch ein bisschen warten?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja viele verschiedene Rosenklassen. Was du eben sagtest, Kleinstrauchrosen, bodendeckende Kleinstrauchrosen werden alle 3 Jahre radikal zur Zeit der Forsythienblüte eingekürzt oder aber auch jährlich. Das vertragen die ohne Probleme. Mhm. Wirklich radikal im öffentlichen Grün macht man das manchmal mit Freischneidern. Die können wirklich alles ab. Da muss man sich nicht mehr Mut antrinken. Die kommen immer wieder. Das funktioniert bestens. Edel, Beet und Zwergrosen, die werden kräftig ungefähr bis auf 20 cm Wuchshöhe zurückgeschnitten, eingekürzt. Kranke, alte, abgestorbene Triebe werden komplett entfernt. Kommen wir jetzt zu den Strauchrosen. Da gibt es öfter blühende Strauchrosen und die werden alle 5-7 Jahre kräftig geschnitten. möglichst alte Triebe von unten in Bodennähe abschneiden. Dann gibt es noch die öfter blühenden Kletterrosen. Da ist es so, die blühen am mehrjährigen Holz und an diesjährigen Trieben. Mhm. Und darum ist es sinnvoll, einfach nur im Frühjahr leicht zurückzuschneiden, Seitentriebe einzukürzen, dünnere und ältere Triebe zu entfernen. Und das macht man so roundabout alle 6 Jahre. Das reicht bei denen.
Mhm. Also muss man erstmal identifizieren, was man da eigentlich für eine Art Rose hat, wenn man den Garten übernommen hat.
Und da das bei den einfachen Sorten, bei den meisten Edelbeet-Zwerg-Kleinstrauchrosen so ist, dass sie am diesjährig wachsenden Holz blühen, ist es so, je stärker man schneidet, je stärker ist der Austrieb, blühte dann in diesem Jahr. Jetzt nochmal vielleicht die Hochstammrosen, die gibt es ja auch noch. Die werden im Prinzip auf 20 cm eingekürzt, denn was da oben auf dem Stamm drauf veredelt ist, das ist nichts anderes als bodendeckende Kleinstrauchrosen, Edelbeet- und Zwergrosen und die werden ja auch stark zurückgeschnitten. Ja, was fehlt noch? Eimerblühende Strauchrosen, die gibt es nämlich auch noch. Die werden nach der Blüte in Form geschnitten, weil die Blüte erfolgt an mehrjährigen Trieben. Mhm. Und wenn man die zu doll zurückschneiden würde zum jetzigen Zeitpunkt, hätte man im Sommer keine Blüte. Das will man vermeiden. Und dann gibt es auch noch einmal blühende Kletterrosen. Die blühen auch nur in der Regel am mehrjährigen Holz. Und hier erfolgt der Auslichtungsschnitt direkt nach der Blüte im Sommerhalbjahr. Okay. Wenn man so verfährt, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle.
Ich hoffe auch. Ja. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, merken wir schon mal, identifizieren, mit was für einer Art Rose habe ich es da zu tun.
Richtig.
Und dann rausfinden, dass eigentlich zu viel nicht schaden kann.
Und Bezug nehmend auf die Frage von Frau Oldenburg aus Flintwick, da ist es so, wenn es alte, vergreiste Rosen sind, wenn man gar nicht weiß, was passieren soll, lieber zu stark zurückschneiden, das sind in der Regel öfter blühende Rosen, dann werden die schlafenden Augen geweckt und von unten bauen sich neue Triebe auf. Und von daher kann man da im Zweifel lieber einmal zu stark rangehen und dann baut sich die Rose innerhalb der nächsten Jahre wieder neu auf. Gut Schnitt und viel Erfolg.
Sie hat noch eine weitere Frage, aber zunächst einmal ein Schleswig-Holstein-Service, Verkehrsservice aktuell um 18:27. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Auf der A1 Lübeck-Hamburg zwischen Stapelfeld und Basbüttel ist ein Fahrradfahrer unterwegs. Ganz besondere Vorsicht dort. Schnell noch die Frage, die zweite Frage von Frau Oldenburg, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Aus verschiedenen Gründen habe ich es in den letzten 2 Jahren versäumt, meine Heide nach der Blüte zurückzuschneiden. Jetzt ist sie natürlich an einigen Stellen schon relativ kahl. Wie weit kann ich das alte Holz zurückschneiden?
Nicht zu doll ins alte Holz, nur den letztjährig dazugekommenen Zuwachs sozusagen zurückschneiden. Wenn man dann zu doll rangeht, dann wird das nichts. Und von daher sollte man da einfach noch mal ein bisschen behutsamer vorgehen.
Okay, wir machen gleich noch weiter mit mehr Rosenfragen. Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema Rosen. Da sind noch einige Mails unbeantwortet. Sie merken, es geht um den Garten im Frühling heute Abend in zur Sache. Zu Gast ist unser Gartenexperte Thomas Balster. Sonja Strehl aus Neustadt in Holstein hat geschrieben und möchte gerne wissen, zum ersten Mal möchte sie Stockrosen in den Garten pflanzen. Darf ich die Setzlinge aus der Saat vom letzten Jahr gezogen, derzeit ca. 3 cm groß, dicht aneinander setzen oder muss ich einen gewissen Abstand einhalten? Wann dürfen sie ins Blumenbeet?
Also ein gewisser Abstand bei Stockrosen ist schon angesagt, so um die 40 cm, dann erspart man sich später das Vereinzeln. Wichtig ist, wenn man die im Garten hat, sind die in der Regel zweijährig, direkt vor Ort belassen, die säen sich selber aus.
Ah.
Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Sind dann auch dementsprechend in der Winterperiode oder die Samen davon von der Pflanze im Boden und im nächsten Jahr keimen sie dann. Und das ist überhaupt kein Problem. Und da sollte man auch ein bisschen zwischendurch vereinzeln und was rausziehen, sonst wird es zu dicht. Ein Pflanzabstand von Gruppen zu jeweils 40 cm, Gruppen bis Gruppe zueinander oder Pflanze zu Pflanze ist eigentlich ideal. Und da die ja auch immer wieder aufspalten, neue Farben ins Spiel kommen, macht so ein Beet umso interessanter.
Maria Jasper Neite, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat geschrieben aus Oldenburg. Hallo Herr Balster, ich habe alte Ramblerrosen, die ich erhalten und selber vermehren möchte. Vom Veredeln habe ich wenig Ahnung. Gibt es andere Möglichkeiten?
Sehr wohl. Also Rosen kann man nicht nur durch Stecklinge im Sommerhalbjahr vermehren und durch Veredelung. Es gibt auch die sogenannte Rosenvermehrung durch Steckholz. Das heißt, man schneidet im zeitigen Frühjahr, eigentlich schon ein bisschen spät, jetzt 15 bis 20 cm lange so bleistiftdicke Steckholztriebe. Und die werden direkt tief ins Beet gesteckt, sodass nur noch das oberste Auge herausschaut. Und viele Pflanzen, alte Remplerrosen, historische Sorten, kann und darf man so vermehren. Vorsicht, es gibt viele Sorten, die haben sozusagen, nee, nicht sozusagen, die haben Sortenschutz. Die darf man nicht einfach so vermehren, weil die Züchter ja auch viel Geld da reinstecken. Okay. Also da muss man sich dessen bewusst sein. Aber es gibt eben auch Sorten, die ungeschützt zu vermehren sind. Und dazu gehören alle oder viele alte historische Sorten primär. Und da funktioniert genau diese Rosenvermehrung durch Steckholz und im Juni durch Stecklinge sehr gut.
Mhm. Und viel gießen dann eigentlich? Oder?
Genau, aufpassen, dass auch keine Tiere da irgendwie rankommen, dass man nicht drauf tritt. Von daher ruhig einen kleinen Tonkenstab in den Boden stecken und das auch kennzeichnen, welche Sorte das ist. In der Regel hat man Glück bei alten Sorten, dass von 10 Stecklingen durchaus 6 bis 7 Wurzeln bilden. Mhm. Und dann haben die Ende des Jahres schon am Standort bewurzelt und fertig ist die neue Rose sozusagen.
Na, das ist eine gute Quote.
Geht nicht nur mit Rosen, auch mit vielen anderen Gehölzen kann man das machen. Mhm.
Jens Büscher aus Lübeck hat geschrieben, ich habe meine Ferirosen lange nicht mehr zurückgeschnitten. Sie treiben schon aus. Ist der Schnitt jetzt noch möglich?
Ja, ist der. Forsythie blüht. Das ist auch eine bodendeckende Kleinstrauchrose. Die vertragen wirklich alles, auch wenn sie schon am Treiben sein sollten. Das macht gar nichts. Da braucht man, wie gesagt, kaum Mut, sondern nur eine scharfe Schere. Fertig. Ja, das ist sehr gut jetzt möglich.
So, Hermann Massmann aus Elmshorn hat eine andere Frage, weg von den Rosen. Er schreibt, meine Frau sucht noch geeignete Kräuter für unser Küchenbeet und für einen großen Kübel. Wir kochen gerne und benötigen viele schöne Leckereien. Schnittlauch und Petersilie haben wir bereits. Haben Sie noch Ideen? Ich hätte schon mal eine. Soll ich mal?
Erzähl.
Ich schwöre ja auf Thymian. Erstens finde ich, sieht auch noch gut aus, wenn der so anfängt zu blühen später irgendwann. Und zur Grillsaison, den kann man eigentlich immer und überall. Schafskäse mit Würzen ist perfekt, finde ich.
Wunderbar. Es ist wintergrün, es schmeckt gut, blüht fantastisch und man tut auch noch was für die Insekten im Garten.
Siehst du, sag ich ja.
Hier war jetzt die Frage. Ach ja, wir brauchen ja noch mehr. Also Schnittlauch, Schnittknoblauch ist auch eine tolle Sache. Bärlauch blüht jetzt fantastisch. Mhm. Und ich finde auch immer wieder, wenn man den Ruhe lässt im Beet, macht er sich schnell breit. Und Bärlauchpesto zum Beispiel ist wunderschön, schmeckt super klasse und man hat nicht dieses Nachglühen wie vom Knoblauch. Französischer Estragon wird mir noch einfallen, auch was Feines. Currykraut, das ist auch eine tolle Pflanze, die gelb blüht, silbriges Laub besitzt, ganz stark nach Curry duftet, sollte eigentlich auch ins Beet bzw. in den Kübel gepflanzt werden. Melisse, marokkanische Minze, sowas kann man auch selber als Teekraut
auch verwenden. Auch für Cocktails,
finde ich super. Vorsicht, Minze wuchert manchmal wie verrückt, aber wenn man den Platz hat, warum nicht? Und im Kübel kann ja nichts passieren. Ansonsten sollte auf jeden Fall noch Majoran ins Beet. Echter Salbei kann man auch wunderbar verwenden, gerade wenn man es mediterran liebt, so mit Hühnchen und so. Eine ganz klasse Geschichte. Jetzt krieg ich schon wieder
für Salz den Bocker. Ich wollte auch gerade sagen, hör auf.
Genau, Bodenkraut, Thymian hatten wir schon. Vielleicht, wenn es dann mal wieder nervig wird, im Beruf Baldrian zum Beruhigen. Rosmarin, bitte ein bisschen frostgeschützt hinstellen.
Ja.
Rosmarin darf nicht fehlen, kann man auch gut selber vermehren. Kümmel und vielleicht noch einen schönen Blattfenchel. Das ist so das, wo ich finde, die gehören, wenn man kocht, unbedingt in den Garten. Die gibt es überall zu kaufen und schmecken einfach fantastisch.
Dann hoffe ich mal, dass die Massmanns einen großen Garten haben, was sie jetzt alles anpflanzen sollen. Ja, wünschen wir auch. Sie hören zur Sache. Ja, das war einfach nur herrlich, das Wochenende. Der Garten ruft natürlich bei dem Wetter. Das merken wir auch an den vielen Fragen, die hier eintrudeln an unseren Gartenexperten Thomas Balster. Sie können uns mailen an zursache@wellenord.de oder anrufen kostenlos. Die Hotline, das ist die 08096 66 66, und die Nummer hat auch Jochen Kalms aus Klinkberg gewählt.
Zwar habe ich eine von meinem Vorgarten, eine Forsythie, relativ groß, und hinterm Garten auch. Aber die vorne, die Forsythie, die hat nur ganz einzelne wenige Blüten. Ich habe immer schon im Winter beobachtet, da sind immer die Sperlinge drin gewesen. Die haben offensichtlich sämtliche Blütenknospen abgefressen. Und jetzt meine Frage, sollte ich die Forsythie jetzt schneiden oder soll ich noch warten, bis sie eventuell Blätter bekommt?
Überhaupt kein Problem. Man kann die Forsythien nach der Blüte stark zurückschneiden. Die blühen ja am zweijährigen Holz, am jährigen Holz. Und darum ist es wichtig, dass man einfach einjähriges Holz nachzieht, was man durch den Schnitt von unten jetzt sozusagen nachzieht. Und dann hat man nächstes Jahr die Blüte. Ich würde in diesem Fall dazu raten, es scheint eine vergreiste, alte Forsythie zu sein. Da kann man auch gerne mal jetzt direkt nach der Blüte total zurückschneiden. Dann baut sie sich von unten neu auf. Das Schlimmste, was passieren kann, man verzichtet ein Jahr auf die Blüte. was soll's? Und dann vielleicht ein bisschen Vogelfraß geschützt die Pflanze aufbauen lassen, dann kriegt man das hin. Übrigens, es gibt verschiedene Sorten. Manche sind blühwilliger, manche sind intensiver gelb. Das kann durchaus vorkommen. Ich würde dazu raten, jetzt stark zurückzuschneiden, mindestens jeden zweiten dicken Trieb von unten bodennah rausnehmen und auch einfach mal anschließend gut zu düngen mit einem organischen oder auch mineralischen Volldünger. Und dann baut sich die Pflanze toll auf. Man muss nicht warten, bis die Blätter kommen.
Aber ich weiß das selbst, man muss sich manchmal überreden und ein bisschen selber zwingen, so einen dicken alten abzuschneiden.
Ja,
also, es tut schon ein bisschen weh.
Schere, das stimmt. Säge bereithalten, übrigens gilt das ja nicht nur für Forsythien, sondern auch zum Beispiel für Weigelien, für Zierjohannisbeeren gleichermaßen. Und da kann man auch direkt im Anschluss an die Blüte ran, auch wenn noch keine Blätter vorhanden sind.
Mhm. Und die duften so toll, diese Zierjohannisbeeren. Wenn
genau.
man die im Zimmer hat, ist eine Wucht.
Traumhaft schön.
So, Dorit Kressin aus Schnelsen hat gemailt. Unser Rasen ist sehr alt und unansehnlich. Wir überlegen, statt Rasen auf 100 Quadratmetern ein Beet mit kleinwüchsigen Grasersatzpflanzen anzulegen. Mhm. Gibt es Gewächse, die höchstens 15 cm hoch werden und geeignet sind?
Durchaus. Abhängig natürlich ist es sonnig, ist es schattig. Mhm. Für durchschnittlich so absonnige Lagen könnte man es ausprobieren. Ich nenne jetzt mal Pflanzen, die so alle zwischen 5 und 15 cm hoch werden. Da gibt es zum Beispiel das Stachelnüsschen, ein Andenpolster, die sogenannte Scheinkamille, den Silberwurz. Übrigens bekommt man diese ganzen Pflanzen beim Staudengärtner zu kaufen. Mhm. Die haben sowas. Das sogenannte Pfennigkraut ist auch noch geeignet. Die korsische Minze, den eben von dir angesprochenen Thymian, kann man auch verwenden. Mhm. Also die sind recht trittfest. Den kann man im Garten also durchaus als Rasenersatzpflanze
die
verwenden.
Die können auch Fußbälle ab, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Überhaupt kein Problem, genau. Korsische Minze, die Golderdbeere könnte man nehmen. Botanisch heißt die Waldsteinia, blüht gelb. Trugerdbeere wird sie auch genannt. Und das sind Pflanzen, die sind recht trittfest. Kinderfreundlich, die können auch ruhig rumtrampeln. Genau, da können auch Spielzeuge draufliegen, das macht gar nichts. Und das wären in der Tat Rasenersatzpflanzen, die man verwenden könnte, die man auch miteinander kombinieren kann, sodass man auch zu unterschiedlichen Zeiten was Blühendes hat. Hat ja auch einen Vorteil.
Mhm. Mhm. Und jetzt wird wahrscheinlich Frau Christine sagen, oh Gott, das habe ich so schnell alles überhaupt gar nicht mitgekriegt, diese ganzen Namen. Ist kein Problem, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ab morgen können Sie die gesamte Sendung nochmal als Podcast nachhören auf ndr.de/sh. Sonntagabend, Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord, heute mit dem Thema der Garten im Frühling und wir sind beim Thema Obstbäume angelangt. Das haben wir unter anderem der Mail zu verdanken von Heiko Martensen aus Itzehoe. Er schreibt, moin, kann ich jetzt schon meinen alten Cox veredeln? Habe zwei Reiser von alten Sorten geschenkt bekommen, bin gespannt auf die Antwort und hier folgt sie.
Ja, also das Veredeln ist kein Thema, das geht jetzt durch die sogenannte Kopulation, das ist kein Schweinkram, sondern man setzt ein Edelreis auf die Unterlage und beide Schnittflächen müssen gleich lang sein und der Durchmesser muss identisch sein. Die sogenannten Edelreiser schneidet man zur Zeit der Wachstumsruhe, am besten im Januar, und die werden dann im Prinzip auf den vorhandenen Baum drauf veredelt durch einen Kopulationsschnitt. Mhm. Das hört sich kompliziert an, ist es auch. Da muss man sich an den Gärtner seines Vertrauens wenden. Der optimale Zeitpunkt ist im April für diese Vermehrungsmethode der Kopulation. Und dann verbindet man diese Reiser miteinander. Es kommt ein sogenanntes Veredelungsgummi drumherum. Dann wird das Ganze mit Wachs verstrichen. Und so kann man im Prinzip eine zusätzliche Befruchter oder eine andere Sorte drauf veredeln. Das geht, das macht Spaß. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, muss man den Baumschuler seines Vertrauens am besten fragen. Und es gibt auch viele Gärtner, die Edelreiser zur Verfügung stellen, von Sorten, die es vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Obstbauern machen das und da muss man einfach mal fragen. Das kann man jetzt im April durchführen.
Das ist ja toll, das klingt ja wirklich spannend. So, Martin Nickel aus Kiel hat auch gemailt an zur Sache @wellenord.de und schreibt, ich möchte meinen alten Apfelbaum noch schneiden, weiß aber nicht so recht, wie. Gibt es eine Art Grundregel, die einfach ist?
Die gibt es in der Tat. Also im Prinzip bei vergreisten alten Bäumen ist es so, dass man all das, was zu steil nach oben wächst, was sich behindert, was krank ist, das wird rausgeschnitten. Vorsicht, manchmal kann es auch sehr sinnvoll sein, dass man im Sommer schneidet zur Zeit des Fruchtertrages oder danach. Das ist so eine Art natürliche Wachstumsbremse. Mhm. Je stärker man jetzt schneidet, umso stärker ist der Austrieb. Mhm. Auch hier würde ich den Gärtner meines Vertrauens fragen. Das ist wichtig, aber das ist eine Grundregel. Und eins ist auch noch ganz wichtig, die natürliche Wuchsform, der natürliche Habitus des Baumes sollte erhalten bleiben. Also nach Möglichkeit so eine schöne Kronenform erhalten, das ist wichtig.
Susanne Hinkelmann aus Bergedorf hat auch eine Frage und schreibt, wir besitzen den sehr schmackhaften Pfirsich mit dem Namen Dixie Red. Er schmeckt sehr gut, aber in den letzten Jahren hatte er immer verfärbte, kranke Blätter, die eklig aussahen. Was ist das nur? Unsere Zwergaprikose im Kübel sieht auch so schlecht aus. Was ist es? Was können wir unternehmen?
Ich vermute, und das tritt sehr häufig bei den Bäumen auf, das ist die sogenannte Kräuselkrankheit des Pfirsichs. Und die kann auch vorkommen eben auf Pfirsichen, Aprikosen, Nektarinen. Mhm. Das ist ein Pilz. Und da muss man einfach sagen, dass die Infektion der Blätter von den Knospen ausgeht, zu einem sehr frühen Stadium. Das heißt jetzt schon, denn der Pilz überwintert in den Knospen. Und gelbfleischige Sorten sind einfach sehr anfällig.
Okay.
Falls man neue Sorten pflanzen sollte, dann kann man sagen, Amsten, Mayflower, das sind Sorten genau wie Recorders Alfter, die weniger anfällig für diese Pilzkrankheit sind.
Wenn ich die nun aber schon hab.
Richtig, da muss man sagen, dass Schnittmaßnahmen sinnvoll sind und zur Not muss man einfach auch mal ein Spritzmittel verwenden. Da gibt es eins mit dem Wirkstoff Difenoconazol, das ist wirksam.
Na, jetzt muss einmal kurz gehustet werden. Ich nutze mal die Zeit, weil wir nämlich einen aktuellen Verkehrshinweis haben. Vorsicht bitte auf der A1 Hamburg Richtung Bremen. Zwischen Rade und Hollenstedt liegen Gegenstände. Vorsicht bitte, Gegenstände auf der A1 Hamburg Richtung Bremen. Zwischen Rade und Hollenstedt kommen Sie alle gut an Ihr Ziel. Und Thomas Balster kommt gleich zurück und dann sind wir bereit, Ihre nächsten Fragen zu beantworten. Zur Sache am Sonntagabend auf NDR1 Welle Nord, heute mit dem Thema Frühlingsgarten. Und da liefern wir noch fix die Antwort nach auf die Frage von Susanne Hinkelmann, was denn mit ihrem Pfirsich und der Zwergaprikose los ist. Wir hatten schon festgestellt mit Thomas Balster zusammen, wir hatten festgestellt, ist gut, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Pilzen, aber Sie hatten festgestellt, sage ich schon Sie, ich bin auch verwirrt. Dieser Hustenreiz, der hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Deswegen liefern wir die Antwort nach auf die Frage, was für ein Kraut sozusagen ist dagegen gewachsen, gegen den Pilz.
Richtig, also es gibt einen Wirkstoff enthalten in einem Fungizid, in einem Pilzbekämpfungsmittel, was meinen Husten ausgelöst hat, weil das so ein unaussprechliches Wort, Entschuldigung, und das nennt sich Difenoconazol. Und das kann man zum Beispiel auch nachlesen auf der Seite der Landwirtschaftskammer Pflanzenschutzdienst. Da findet man so eine Übersicht mit zugelassenen Wirkstoffen in den jeweiligen Indikationsbereichen, wenn Pflanzen krank werden. Also von daher einfach mal nachlesen, dort findet man das nochmal.
Und wir sagen ja immer her mit Ihren Fragen. Sie können auch anrufen 08 1096 66 66.
Hallo Herr Balzer, hier ist die Alice Schwärzel, Ratzeburg. Ich habe eine Frage zum Hibiskus. Ich habe den letztes Jahr runtergeschnitten und jetzt sieht er richtig grau aus. Wird der noch was oder habe ich ihn zu kurz geschnitten?
Frauen sind ja mehr mutiger oder sind mutiger als Männer beim Rückschnitt. Einfach mal hinter der Rinde kratzen, wenn es da noch grün ist, treibt er auch wieder durch. Manchmal befinden sich auf den Trieben und Ästen auch Flechten, Algen und Moose. Das hat nicht viel zu bedeuten. In der Regel treiben Hibisken ganz gut nach dem Schnitt wieder durch. Gucken, wenn es hinter der Rinde noch grün ist, werden die schlafenden Augen geweckt. Die jungen Triebe treiben wieder durch. Wenn nicht, freut sich der Gärtner, dass er wieder eine neue Sorte loswerden kann.
Also dann raus damit, okay.
Genau so ist es. Also abwarten.
Irmgard Weiß aus Preetz hat auch angerufen.
Ich habe folgende Frage. In meinem Garten, da sind die Büsche und Bäume schon ziemlich alt und da kommt wie so eine Schicht, so wie Schorf sieht das aus. Also silbrig, ganz silbrig. Die umschließen die Büsche, Stachelbeeren und Johannisbeeren und nach gehen die ein. Ich habe das schon manchmal abgekratzt, aber das geht nicht. Ich wüsste gern, was man da machen kann.
Ja, also da hilft der Schnitt auf jeden Fall ganz stark. Bei Stachel-Johannisbeeren ganz doll zurückschneiden. Das sind auch hier meistens Algen, Flechten und Moose, die sich einfach durch die sauber werdende Luft auf den Trieben befinden. Schnitt ist das Beste, was man machen kann. Was anderes gibt's da nicht. Auch chemische Substanzen, die man einsetzt, würden dort nicht helfen.
Jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Urlaubsfeeling. Ulrike Beermann aus Meldorf hat geschrieben, Moin, ich habe im Urlaub in Ligurien den Sternjasmin entdeckt. Er ist unglaublich apart und duftet sehr gut. Kann ich ihn auch in der Heimat anpflanzen? Wo ist er zu bekommen? Keiner kann mir helfen, Sie vielleicht.
Ja, es gibt Baumschulen, die sowas vorrätig haben. Einfach mal gucken, dieser sogenannte toskanische Sternjasmin kommt ursprünglich aus subtropischen Gegenden. Es ist eine immergrüne Kletterpflanze, die bei uns frosttolerant ist, bis ungefähr 10 Grad minus. Ich habe die Pflanze selber zu Hause, kann sie ab, dann wird es brenzlig.
Okay, das heißt, aber also, man der kann Klimawandel macht es vielleicht möglich in
Richtig.
Zukunft.
tolle Pflanze, übrigens sehr starker Duft im Mai, Juni. Und man kriegt die Pflanze in Spezialitäten-Gärtnereien auf jeden Fall zu kaufen. Wichtig ist hier nur ein geschützter Standort und dann kann man diese Pflanze auch zu Hause verwenden, wenn es knackig kalt wird, im Kübel kultivieren und ansonsten möglichst hell so zwischen 0 und 10 Grad überwintern. Aber wie gesagt, bis minus 10 Grad kann er durchaus ab.
Mhm. Marianne Heinzel aus Kronshagen hatte auch Urlaubsgefühle, die sie rüber retten möchte. Sie hat am Mittelmeer Maulbeeren gegessen. Die schmeckten vorzüglich, schreibt sie. Ist es möglich, die Pflanze auch im Garten anzupflanzen?
Durchaus. Maulbeeren sind sehr lecker. Wer mal im Mittelmeer war, der weiß, die schmecken so brombeerartig. Es gibt sie als sogenannte Morus, so heißt sie botanisch Alba nigra rubra, in roter, weißer Form, meistens auch schwarzbeerig. Die Pflanzen gibt es in Baumschulen zu kaufen. Die wurden vor langer, langer Zeit mal angepflanzt, weil das die Nahrungsgrundlage war, die Blätter für den Seidenspinner, für Raupen. Es gibt sehr alte Exemplare auch in Ostdeutschland, zum Teil auch in Schleswig-Holstein. Man kann die Pflanze im Garten kultivieren, braucht aber sehr viel Platz. Das ist wichtig, weil die Pflanzen mehrere Meter hoch und breit werden. Wichtig, es dauert ein paar Jahre, bis sie tragen. Man braucht einen geschützten Standort. Das ist dann überhaupt nicht mehr das Problem. Und die Früchte muss man, die sind im Sommer reif, frisch verwerten und schnell wegessen. Aber ansonsten,
wenn die so lecker sind, dürfte das ja kein Problem sein.
Überhaupt nicht, würde ich gerne mal ausprobieren. Tolle Pflanzen, kennt kaum einer, aber es lohnt sich.
Okay, dann wünschen wir viel Spaß und viel Erfolg beim Anpflanzen.
Jo.
So, und wir kommen zurück zum Garten mit der Frage von Peter Swilbowitz aus Wenningstedt. Und er schreibt: Sehr geehrter Herr Balster, in der letzten Sendung und auch im vergangenen Jahr haben Sie viel über Waldreben gesprochen. Ich habe mir viele neue Stauden Clematis gekauft und bin begeistert. Sie passen gut zu meinen Rosen. Ich habe aber vergessen, wann sie geschnitten werden müssen. Außerdem suche ich noch einige blaue Sorten. Sicherlich können Sie mir helfen. Danke für die Auskunft.
Ja, der Schnitt erfolgt am besten schon im Februar oder Februar bis März auf etwa 30 bis 50 Zentimeter. Das sind Neuholzblüher, also die Blüte erfolgt am diesjährig wachsenden Holz und die vertragen starken Schnitt. Wenn der noch nicht erfolgt ist, zur Not jetzt nochmal nachschneiden, das geht sehr wohl. Ja, es sind tolle Pflanzen, die man übrigens auch hervorragend mit Rosen kombinieren kann im Beet. Und schöne Pflanzen, also blaue wären zum Beispiel, naja, violett geht hier auch noch, die Sorte Aromatica zum Beispiel. Die duftet noch violett, erreicht eine Wuchshöhe von etwa 1,20 Meter. Die Sorte Côte d'Azur kann man sich auch gut merken. Azurblau duftend bis Wuchshöhe etwa 1,50 Meter. Und dann gibt es noch eine Sorte, die heißt New Love. Auch wunderschön, kann man sich auch gut merken.
Die Namen sind sowieso immer am tollsten, finde ich.
Total klasse. Schwach duftend bis 50 Zentimeter. Und Durandii, reinblau. Die ist wirklich exzellent für Rosen, habe ich selber im Rosenbeet, sieht traumhaft aus. Und auch noch die Sorte Tubulosa Cassandra. Blaue Blüte, duftend bis 1,30 Meter Fuchshöhe und alle sind sie schnittverträglich und treiben aus dem alten Holz stark wieder durch. Pardon, von unten bilden sie neue Triebe und das sind die schönsten blauen Blütenwunder, die es gibt. Ich komme in Schwärmen, Entschuldigung, aber die sind echt toll.
Alles gut. Ich hoffe, damit haben wir geholfen, Herr Swilbowitz, und Sie haben jetzt die Qual der Wahl. Und dann hat uns angerufen Carsten Österheld aus Hohenasper.
Wir haben Aronia in kleinen Betonkübeln stehen, 30 Liter. Letztes Jahr haben die gar keine Früchte getragen. Wir wollen sie jetzt umpflanzen in 60 Liter Kübeln. Ist das jetzt noch möglich? Und ist das eine Gefahr, dass sie dann nächstes Jahr oder dieses Jahr auch keine Früchte tragen?
Aronien sind sehr unkompliziert. Das sind die schwarzen Apfelbeeren. Die Früchte sind sehr, sehr gesund, sehr schmackhaft, aber auch sehr sauer. Vorsicht. Die brauchen ein paar Jahre, bis sie in die Ertragsphase reinkommen. Also von daher ist Geduld angesagt. Das ist ganz wichtig. Das Pflanzgefäß muss ausreichend groß sein. Auch das ist wichtig. Und wenn man gut düngt, dann werden sich in den nächsten 2-3 Jahren auch Blütenknospen bilden. Es dauert ein bisschen. Ich würde sagen, Geduld ist angesagt. Umpflanzen, größeres Gefäß ist sehr sinnvoll. Und dann wird man spätestens im nächsten Jahr einen guten Ertrag haben. Übrigens sind die Pflanzen sehr frosthart und schnittverträglich, falls sie mal groß werden sollten oder zu groß werden sollen.
Und wenn Sie auch noch eine Frage haben, immer her damit an zursache@wellenord.de. Die Forsythien blühen und sehen prächtig aus, aber leider nicht bei Ludger Bauer aus Glinde. Er schreibt uns an zursache@wellenord.de. Hallo Herr Balster, meine Forsythien und Zierjohannisbeeren blühen sehr schlecht. Muss ich sie düngen, schneiden oder gleich durch neue Pflanzen ersetzen? Über die Antwort freut er sich.
Ersetzen auf keinen Fall. Also erstmal jetzt zum Frühjahr hin gut düngen, das ist wichtig, und stark zurückschneiden. Je stärker der Schnitt ist, umso stärker ist die Blütenbildung. Und da die meisten Leute zu wenig schneiden, liegt es meistens daran. Gut schneiden, gut düngen, abwarten, dann sehen die Pflanzen aus wie neu.
Bernd Kusian aus Jübeck schreibt, seit 2 Jahren haben wir einen Blauregen im Topf. Leider hat er bisher noch nicht geblüht, obwohl wir ihn im Vorjahr runtergeschnitten haben. Gibt es eine Lösung?
Ja, Blauregen ist zunächst mal kein Kostverächter. Er braucht auch viel Dünger. Außerdem ist es so, dass das Pflanzgefäß groß genug sein sollte. Und das vergessen die meisten Leute, man muss einen Sommerschnitt durchführen. Dabei werden die Seitentriebe auf 20 bis 30 Zentimeter im Sommerhalbjahr eingekürzt. Das führt darum oder dazu, oder anders ausgedrückt, Ziel ist es, das Wachstum zu hemmen, damit diese Schlingpflanzen ihre Kraft nicht in die Blattbildung, sondern in die Blüte des nächsten Jahres stecken. Und wenn noch keine Blüte stattgefunden hat, das dauert ein bisschen, bis die einsetzt, dann sollte man so verfahren. Und dann wird, wenn man diese Seitentriebe so einkürzt, im nächsten Jahr spätestens dann eine Blütenknospenbildung einsetzen.
Okay, also da ist noch ein bisschen Geduld gefragt.
Richtig, und Dünger.
Und Jasmin Meyer aus Seretz schreibt uns, wir haben ein altes Grundstück übernommen, viele alte Sträucher zurückgeschnitten. Darunter sind 4 große Rhododendren. Sie treiben wieder aus, aber sehr spärlich. Gibt es Unterpflanzungsmöglichkeiten mit Pflanzen, die gut zu den Rhodos passen?
Ja, auf jeden Fall. Rhododendron übrigens erstmal gedulden. Die Pflanze baut sich neu auf. Sie braucht nur ein bisschen. Die passenden Pflanzen wären zum Beispiel der rotblättrige Günsel, Ayuga. Frauenmantel kennt man, die Herbstanemone, die Teppichspiere, Brunnera, Campanula, also Glockenblumen, Elfenblumen, die heißen auch noch so klasse, finde ich, Storchschnabel in Sorten, Lenzrosen, Purpurblatt, Funkien, Vorsicht, da freuen sich auch die Schnecken drüber, da muss man gleich was gegen tun, Gedenkemein, Lungenkraut, Tiarella, die Schaumblüte und die Waldsteinien, die hatten wir eben schon angesprochen, das ist die Golderdbeere. Und die ist auch fantastisch geeignet. Und aus den Bereichen der Gräser gibt es auch noch einige Begleitpflanzen. Das sind Seggenartige und Waldmarbel. Die passen gut zu Rhododendron, je nach Art und Sorte natürlich. Aber die kann man wunderbar als Rhododendron-Begleitstauden verwenden.
Weil es auch ein bisschen schattig ist darunter oder gar
richtig.
Nicht?
Ja, und weil sie einfach farblich passen. Rhododendron blühen ja immer, Hauptblütezeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Und durch die Verwendung der passenden Unterpflanzung hat man die Blütezeit sozusagen ganz weit nach hinten verlagert. Und das trägt auch dazu bei, dass quasi der angenehme Wuchscharakter und die Blütezeit nach hinten verlagert werden.
Und wenn die Knospen so schwarz sind, ich spreche aus eigener Erfahrung, muss ich die absammeln, weil die anderen anstecken, oder kann ich die einfach ignorieren?
Abschneiden, rausfiltern, ist klar, das sind pilzliche Sporen, übertragen wir das Ganze, diese Knospengeschichte, meistens von der Rhododendron-Zikade, und betroffene, abgestorbene Knospen rausbrechen. Das ist wichtig, und bei Gelegenheit frühzeitig auch schon Gelbtafeln, beleimte Gelbtafeln aufhängen, da bleiben die Zikaden später drauf kleben.
Guck.
Und übrigens auch da, der Rückschnitt bringt eine ganze Menge, dann hat man vielleicht beeinträchtigte Pflanzen, Blütenknospen, Blattflecken mit rausgeschnitten.
Es ist nicht schön, es wird nie langweilig, es ist immer was zu tun. Ja, Sie hören zur Sache am Sonntagabend gleich mit mehr Gartenfragen und Antworten natürlich von unserem Gartenexperten Thomas Balster und außerdem auch noch mit Handball live aus der Arena in Flensburg. Ich bin Michaela Aßmann, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zur Sache am Sonntagabend. Ja, wir sagen immer der Garten im Frühling, aber gemeint ist natürlich auch, Sie können auch alle Ihre Fragen zum Balkon oder zu Zimmerpflanzen loswerden. Und jetzt widmen wir uns mal dieser Abteilung. Da sind ein paar Fragen eingetrudelt. Fangen wir an mit Richard Andersen aus Heide. Er schreibt, in meinem Büro steht ein unglaublich großer Chlorophytum. Die Kollegen sind neidisch und wollen auch so eine Pflanze haben. Kann ich das Teil vermehren? Wie geht das am besten? Er will sich's nicht verderben mit den Kollegen.
Ja, überhaupt kein Thema. Das sind Grünlilien und die Teile, die kann man wirklich super gut vermehren, weil die an langen Trieben Ausläufer bilden. Und das ist ganz simpel. Für jeden Kollegen kann man dann im Prinzip ein kleines Töpfchen mit Anzuchterde neben diesen langen Trieb stecken. Und dann kann man die da drin bewurzeln lassen. Also einfach feststecken, den Topf also mit Anzuchterde befüllen, neben diese Mutterpflanzen also stellen und einfach die Ableger reinstecken, fertig. Und nach dem Anwachsen kann man die von der Mutterpflanze trennen. Und meistens sind die so lang und so buschig, dass ich weiß ja nun nicht, wie viele Kollegen er hat, aber für 7, 8 Kollegen auf jeden Fall genug kleine Babypflanzen anfallen. Und so ist es mit der Grünlilie überhaupt kein Problem, sie so zu vermehren.
So, und dann ist das mit der Überraschung für Ostern auch schon geregelt bei den Kollegen.
Richtig.
Milena Schröder-Winkelmann aus Flensburg schreibt, auf meiner Fensterbank stehen viele Zimmerpflanzen. Im letzten Jahr waren oft Schädlinge, besonders weiße kleine Fliegen auf den Blättern. Ich will keine Chemie sprühen. Was kann ich tun? Müssen die Pflanzen umgetopft werden?
Ja, umtopfen alle paar Jahre ist immer gut. In ein Pflanzgefäß, was vom Durchmesser einen halben Zentimeter mindestens größer ist. Weiße Fliege, großes Problem. Wenn man keine Chemie einsetzen möchte, man kann zunächst mal Gelbsticker in die Töpfe stecken. Das bringt schon mal eine ganze Menge. Die Larven und die Puparien kann man auf den Blattunterseiten zerdrücken. Das ist kein schöner Tod. Also das sind im Prinzip die Stadien, die verschiedenen, die sie durchlaufen.
Okay.
Und man kann, das ist sehr gut, die gibt es bei Nützlingslieferanten zu kaufen, Schlupfwespen einsetzen. Die heißen Encarsia formosa. Und diese Schlupfwespen parasitieren weiße Fliegen. Das funktioniert ganz klasse. Mhm. Und das würde ich einfach mal ausprobieren. Das ist eine besonders gute Form der biologischen Schädlingsbekämpfung. Und das funktioniert in der Regel auch sehr gut.
Mhm. Mechthild Wiczorek aus Neumünster schreibt, meine bislang wunderschönen Kakteen mickern vor sich hin. Sie sehen irgendwie sehr hell aus. Was ist passiert?
Ja, also Kakteen sind ja wirklich sehr pflegeleicht, aber was man wirklich vergisst, alle paar Jahre müssen sie durchaus mal gedüngt werden.
Mhm.
Daran kann es liegen, wenn die so hell sind wie mit uns, dann brauchen wir Sonne und frische Luft und vielleicht gute Nährstoffe. Und da ist es ähnlich. Das ist natürlich Quatsch. Aber Düngung ist im Frühjahr sinnvoll. Am besten mit speziellem Kakteendünger vom Blumen- und Zierpflanzengärtner. Oder was noch einfacher ist, man nimmt einfach ein Viertel der Herstellerangaben eines Grünpflanzendüngers. Das reicht für Kakteen aus und dann sind die Pflanzen
so
wieder wie neu. Das reicht, das spart Kosten und die Kakteen sind dann wieder astrein.
Mhm. Zur Sache @wellenord.de hat auch Werner Thies angemailt. Er kommt aus Geesthacht und schreibt, ich habe an meinen Pflanzen im Wintergarten viele bräunliche, noppenartige Erhebungen entdeckt. Sind das Schädlinge und wenn ja, wie werde ich die wieder los?
Oh ja, wenn das so Noppen sind, die so bräunlich sind, dann sind das meistens, also diese Schilde, die man vorfindet, dann sind das Schildläuse. Und die findet man leider sehr häufig. Vorsichtig abstreifen und bei hartlaubigen Pflanzen kann man Folgendes machen. Man nimmt eine Lösung aus 20 Gramm Schmierseife, 20 Milliliter Spiritus und 1 Liter Wasser. Und so kann man dann das abwaschen. Das bringt eine ganze Menge. Und es ist auch möglich, wenn man die Nützlinge, also man kann Nützlinge dagegen einsetzen, nur man muss dann genau bestimmen, was für Schildläuse das sind.
Ach, und da würde ich auch sagen,
genau, es gibt viele verschiedene. Da sollte man sich mit den Kollegen, in diesem Fall vom Pflanzenschutzdienst, unterhalten, Triebe einschicken. Die sagen einem, welche Tierchen das sind. Und dann kann man dementsprechend auch biologische Maßnahmen einleiten.
Mhm. Einen haben wir noch von Dr. Dirk Ratzke. Ich habe seit 2 Jahren 2 1,70 Meter große Palmen der Art Trachycarpus fortunae auf meinem Balkon stehen. Sie wachsen auch gut. Wann und wie oft sollte ich sie düngen? Letztes Jahr habe ich sie gar nicht gedüngt. Liebe Grüße aus Burg.
Ja, okay. Alle Palmen sind von ihrem Standortanspruch oder die Palmen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass zur Wachstumszeit etwa alle 2 Wochen gedüngt werden sollte. Nur umtopfen, das ist wichtig, wenn die Pflanzen komplett durchwurzelt sind und dafür aber die Erdoberfläche öfter erneuern. Und was noch besser ist beim Düngen, es gibt, und das gilt für andere Pflanzen auch, es gibt einen sogenannten Depotdünger. Die sehen aus wie kleine Schneckeneier. Das sind Kunstharz ummantelte Dünger, die abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit so viel Nährstoffe abgeben, wie die Pflanze gerade benötigt.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt. So ein Kegel waren
genau,
die.
Genau, so sehen
ja,
die
genau.
aus. Und die kann man aber auch so lose abgefüllt kaufen. Und die gibt es für viele Kulturen, auch für Palmen durchaus einzusetzen. Man kann nicht überdüngen. Und das sind tolle Dünger, langsam fließende Dünger. Und ansonsten so Verfahren mit klassischen Düngern, wie ich das eben beschrieben habe.
Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord mit dem Mann, der einfach alles weiß über Garten, Zimmer und Balkonpflanzen mit Thomas Balster. Sonntagabend ist zur Sachezeit auf NDR1 Welle Nord traditionell und passend zum Wetter geht's heute bei uns ums Thema Garten im Frühling. Und wir haben so viele Zuschriften bzw. Mails bekommen, wir versuchen irgendwie alle noch unterzukriegen. Thomas Balster gibt alles und Helga Klein aus Lübeck schreibt auch schön, dass es wieder Tipps von Ihnen gibt. Ich habe meine Terrasse gepflastert, ein kleines Beet mit Mutterboden aufgefüllt. Gerne würde ich es frühlingshaft bepflanzen. Es sollen mehrjährige Gewächse sein. Über Anregungen würde ich mich freuen und ich glaube, wir können das fast zusammen abhaken mit der Frage von Günther Christiansen aus Neumünster. Der möchte nämlich ein Staudenbeet neu anlegen. Gibt es Pflanzen, die über viele Monate hinweg blühen, unempfindlich sind und schön ausschauen?
Ja, das ist ja eine ganze Menge. Also Stauden sind ja mehrjährig und da hätte ich ein schönes Tipp für ein Frühjahrsbeet in diesem neu angelegten Beet. Was richtig bezaubernd aussieht jetzt, das ist so ein Farbdreiklang. Das sind blaue Blüten des Kaukasus, vergessen wir nicht, Brunnerer botanisch. Mit dem Reizen, das wirkt so ein bisschen altmodisch, Tränenherzen und den grün-gelben Blüten der Goldwolfsmilch. Das sieht ganz fantastisch aus, Euphorbia nennt sich diese Pflanze. Und was ansonsten noch passen würde zur Unterpflanzung, Blaukissen, Frühlingsgedenke mein, Waldsteinia, eben auch schon mehrmals angesprochen, was Gelbes vielleicht noch und Winker, immergrün, Veilchen und vielleicht auch Kugelprimeln. Das sieht toll aus und dann hat man richtige Blüten-Highlights im Beet. Mhm. Welche Pflanzen blühen über einen langen Zeitraum? Das war die andere Frage. Und da würden auch wieder viele Stauden in Frage kommen. Zum Beispiel die Schafgarbe, Blütezeit Juni bis August, September. Die Stockrose hatten wir eben schon mit einem Blütenzeitraum von Juni bis September, Oktober. Die Bergastern, da haben wir eine Blütezeit über den ganzen Sommer von Juli bis September. Bergminze, Minzen haben wir eben angesprochen, auch ungefähr Juli bis September. Die Spornblume, meistens in verschiedenen Blütenfarben, rot, besonders schick, Blütezeit Juni bis September. Das Goldkörbchen von Mai bis August. Gaura, die Prachtkerze, toll als Gerüstpflanze im hohen Beet, Juli bis September. Geranium, den Storchschnabel, Dauerblüher von Juni bis September. Die Taglilien als Sommerblüher von Mai bis Oktober. Katzenminze, unverwüstlich im sonnigen Beet von Juni bis September. Phlox genauso. Bis in September hinein den Sonnenhut, auch bis Oktober blühend, Salbei und jetzt noch die Hornfeilchen, dann haben wir eine Blüte oftmals bis in den Oktober hinein. Die würden mir einfallen.
Also Herr Christiansen kann mal auf Einkaufstour gehen.
Ran ins Beet und los zum Gärtner, beim Staudengärtner sich das angucken.
Ich persönlich kann doch sagen, weil du selbst sagtest, Storchschnabel, Geranium, ich habe so ein Geranium Rosane, heißt das, glaube ich. Und das blüht tatsächlich ewig und üppig.
Blau-hell,
so lila. Ne?
Also
so,
genauso lilafarbig und man kann es nach der Blüte zurückschneiden, dann kommt es nochmal üppig wieder durch. Unverwüstlich, traumhaft und die Schnecken gehen nicht so gerne rein.
Ein paar Fragen haben wir noch, heben wir uns auf. Zusammen mit Handball kommen wir gleich wieder. Zur Sache am Sonntagabend auf NDR1 Welle Nord. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Frühlingsgarten und da haben uns so viele Fragen erreicht. Das ist wirklich toll, wie Sie sich beteiligen. Arne Pohl aus Altenholz schreibt zum Beispiel und fragt unseren Gartenexperten Thomas Balster. Auf unserem Grundstück wachsen viele alte Sträucher. Die Beete sollen pflegeleicht unterpflanzt werden. Leider kommt nur wenig Sonne in den Garten. Was für Gewächse kann ich verwenden?
Also da kann man natürlich Pflanzen nehmen, die auf jeden Fall viel abkönnen an schattigen Lagen. Eisenhut, giftig, Vorsicht. Den eben angesprochenen Günsel schon mal wieder. Frauenmantel kann auch sehr viel ab. Das Stachelnüsschen, Herbstanemonen, Storchschnäbel sind auf jeden Fall auch halbschattenverträglich. Da gibt es eine ganze Menge. Dann auch wieder die Lenzrosen, Purpurblätter und Funkien. Gedenke mein. Und auch Tiarella und immer wieder die Waldsteine, die wir eben angesprochen haben, weil sie den Boden sehr schön dicht macht und keinen Unkrautwuchs zulässt.
Die gefällt dir, habe ich das Gefühl.
Die Heinz. Ist wunderschön und einfach so toll, weil sie, wie gesagt, diese Spontanvegetation, ich mag dieses Wort, also sprich Unkrautwuchs auch gar nicht zulässt. Segge und Waldmarbel haben wir eben auch schon angesprochen, das sind Gräser, die man auch verwenden könnte.
Okay, Heinz Stiegelmann aus Revensdorf, den kriegen wir noch unter, fragt, was kann ich gegen das Kraut Gundermann im Rasen tun?
Wenig. es gibt Menschen, die verwenden spezielle zugelassene Rasenunkrautvernichtungsmittel, aber auch selbst die helfen nicht wirklich. Mechanisch, wie man so schön sagt, rausjäten, das können sie aber vergessen. Viel wichtiger ist es, die Rasengräser zu stärken durch eine gute Düngung und dann unterbleibt auch der Wuchs vom Unkraut.
Ganz kurz noch die Antwort für Irene Daschner aus Lübeck. Die sucht für ihren Balkon höhere Pflanzen für die Kästen und fragt, ob Kirschlorbeer auch geeignet wäre.
Durchaus. Es gibt übrigens kleinwüchsige Kirschlorbeersorten. Ätna zum Beispiel ist so eine, aber nichtsdestotrotz brauchen die große Kübel. Sonst wachsen die mit ihrem Wurzelbereich dort rein, können nicht mehr Nährstoffe kommen. Ausreichend große Pflanzgefäße sind möglich. Dann kann man Kirschlorbeer auch da drin pflanzen. Ziergräser verschiedene könnte man auch durchaus nehmen. Oder auch Bambusartige. Die können ja dann sich nicht breiter machen, sehen auch schön aus. Das wären durchaus auch noch Alternativen für den Kasten.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.